Welcome to 1980.
Willkommen bei Antenne Baldrian mit dem Claudio.
Und dem Dominik.
Heute sind wir wieder mal im Jahr 1918 und reden heute knapp im Juni, reden wir aber noch über den Mai.
Genau.
So sehen wir heute, oder was hast du eigentlich für ein Thema vorbereitet?
Ja, wir haben ja immer so ein Ereignis bestimmt. Das, was wir das mal haben, ist vom 28. Mai 1918, und zwar ist das die Ausrufung von der Demokratischen Republik Aserbaidschan. Das ist im Kontext mit den ganzen Revolutionen in Russland zu dieser Zeit, wo da auch später noch das Thema wird sein. Zu dieser Republik Aserbaidschan, das war folgendermaßen gewesen. Im Februar 17 hat es ja in Russland die Februarrevolution gegeben. Und das haben die kaukasischen Staaten, wo ja auch ethnische und religiöse Minderheiten waren, Georgier, Armenier und Aserbaidschaner, die wollten einen eigenen Staat gründen. Und es ist dann mit dem Sagen von der provisorischen Regierung in St. Petersburg ein besonderes transkaukasisches Komitee gegründet worden, wo de facto die Regierung übernommen hat für die drei Länder. Das Ganze hat eigentlich formal immer noch zu Russland gehört, aber es war ziemlich unabhängig dort schon. Und nach der Oktoberrevolution, wo wir später auch dazukommen, in Russland, sind ja die Bolschewisten an die Macht gekommen, also Sozialisten, Kommunisten, Marxisten, was auch immer. Und da ist es zum Konflikt gekommen, weil das transkaukasische Komitee sich der neuen Regierung nicht unterwerfen in St. Petersburg.
Die haben ihr eigenes Ding machen.
Ja, die haben die eigentlich nicht als neue Regierung anerkannt. Und dann haben sie, im April 1918 ist zu der Gründung von der Transkaukasischen Demokratisch-Föderativen Republik gekommen.
Ui.
Und zwar eben auf dem Gebiet von diesen drei Ländern, Georgien, Armenien und Aserbaidschan. Die ist aber aufgrund von inneren Spannungen auch zwischen diesen drei Ethnien. Und es hat vielleicht religiöse Hintergründe gegeben. Es hat Massaker gegeben an Muslimen. Das sind ja vor allem die Aserbaidschaner, die Muslime sind dort. Dann ist die Republik schon einen Monat später zerbrochen, Ende Mai. Nachdem die Georgier am 26. Mai eine eigene Republik gegründet haben. Und eben zwei Tage später die Armenier und auch die Aserbaidschaner.
Über den Konflikt haben wir sie auch schon gehabt.
Ja.
Armenien, Aserbaidschan.
Genau. 1919 ist es eben schon zwischen Aserbaidschan und Armenien zum Krieg gekommen, wegen Bergkarabach. Eben, da haben wir ja auch schon mal darüber geredet. In Russland war der Bürgerkrieg noch mal offen gewesen, und es ist dann schnell mal klar geworden, dass die Sowjetunion, also dort war es eigentlich noch nicht die Sowjetunion gewesen, aber Russland, also die bolschewistische Regierung, dass nicht wir zulassen, dass die Länder unabhängig sind. Mhm. Und am 25. April 1920 hat die Rote Armee die Grenze zu Aserbaidschan überschritten. Und die Regierung ist zurückgetreten von Aserbaidschan. Also die haben gar nicht wirklich sich gewehrt, weil sie gewusst haben, dass sie keine Chance haben.
Das
war kurz cool. Es gibt auch vom Lenin noch Aussagen dazu. Er ist davon ausgegangen, dass die Sowjetunion ohne das Öl aus Aserbaidschan nicht überleben könnte. Darum hat er das nicht zulassen wollen. Am 28. April 1920 ist die Demokratische Republik Aserbaidschan wieder aufgelöst worden. Und Aserbaidschan ist in der Folge sowjetisiert worden. Also das war ein Teil der Republik von der Sowjetunion.
Georgien eigentlich auch.
Ja.
Ja. Stalin, das ist ja eigentlich Georgier.
Das ist Georgier, ja.
Mhm.
Ja, und spannend ist auch noch, Aserbaidschan ist 1991 wieder unabhängig geworden von Russland. Und die Flagge ist eigentlich die gleiche wie dort von der Demokratischen Republik. Und sie sehen sich auch als Rechtsnachfolger von der Republik. Also sie sehen sich in dieser Tradition.
Mhm.
Ja, soviel zum aktuellen Ereignis.
Mhm.
Vom Mai 1918. Aber in dieser Folge soll es eigentlich mehr um Russland gehen. Russland hatte dort eine bewegte Zeit, die Auswirkungen hatte für das ganze 20. Jahrhundert. Russland war im Ersten Weltkrieg Teil von der Entente, also im Bündnis mit Frankreich, Großbritannien und später auch den USA. Aber eben noch während dem Krieg ist es im März 1917 oder eben im Februar. Es ist immer so ein Ding, weil dort hat noch der julianische Kalender gehalten. Also ist es eigentlich in Russland Februar gewesen. Nach unserem gregorianischen System ist es eigentlich im März gewesen.
Mhm.
Ich muss jetzt eigentlich immer sagen, wie es eigentlich in Russland war. Weil es heisst ja Februarrevolution.
Mhm.
Also eigentlich ist es im Februar 1917 in dem Fall zu der Februarrevolution gekommen. Genau. Im Oktober ist es zu der Oktoberrevolution gekommen, wo dann eben die Bolschewisten und Lenin die Macht übernommen haben im Land.
Mhm.
Ich werde jetzt eigentlich so ein bisschen den Weg erzählen anhand vom Leben von Lenin, und ich mich ein bisschen darüber informiert habe. Der ist doch eine relativ spannende Figur. Der ist 1870 noch unter einem anderen Namen, Wladimir Ilyich Ulyanov, in Simbirsk geboren worden. Das ist eine Stadt an der Wolga. Die heisst heute Ulyanovsk, also ist eigentlich noch um Lenin benannt.
Mhm.
Es hat ja noch Leningrad gegeben bis zum Ende von der Sowjetunion, das ist ja St. Petersburg.
Hat man dann auch wieder entsowjetisiert.
Ja, aber eigentlich lustigerweise Ulyanovsk, ne? Das heisst heute immer noch so.
Mhm.
Aber Stalingrad heisst ja auch nicht Stalingrad. Wie heisst das jetzt? Volgograd.
Volgograd.
Genau. Er ist eigentlich aus gutem Haus gekommen. Sein Vater war Lehrer gewesen, und der ist 1882 wegen seinen Verdiensten in Adelstand erhoben worden. Was so ein bisschen immer die Diskussion ist beim Lenin. Einer seiner Grossväter war zum Christentum konvertierter Jude gewesen. Das ist dann später von der Sowjetpropaganda immer abgestritten worden, weil ja, die ziemlich antisemitisch drauf waren. Was auch noch ist, er hat auch väterlicherseits mongolische Vorfahren. Er hat ja auch so ein bisschen so ein Gesicht, also so Augen.
Mhm.
So ein bisschen asiatische Touchen.
Naja.
Er war schon in seiner Kindheit ein sehr guter Schachspieler gewesen, hat vor allem mit seinem Bruder, seinem Eltern, viel Schach gespielt. Er hat später auch immer wieder Briefschach gespielt, wie man das in Russland macht. Oder?
Und das auch aus der Sowjetpropaganda?
Das weiss ich nicht, nein.
Sehr also, guter Schachspieler.
Also meine Quelle, muss ich vielleicht sagen, ist das Buch von einem russischen Historiker, der in London lebt. Mhm. Und nicht sehr positiv eingestellt ist gegenüber der Sowjetunion, wie wir da zwischen den Zielen können lesen in dem Buch. Von dem her, ja.
Traust du dem mal?
Ich traue dem jetzt einfach mal, ja. ja, ein einschneidendes Erlebnis war 1887, als Lenin 17 war. Da ist nämlich sein älterer Bruder erhängt worden, weil er mit anderen zusammen einen Anschlag auf den Zar Alexander III. Geplant hat. Das war ein tiefer Einschnitt für die ganze Familie, auch für die Schwestern von Lenin, die ihn später immer wieder auch unterstützt haben, als er im revolutionären Untergrund war. Also die ganze Familie hat sich dort so ein bisschen gegen den Staat radikalisiert. Man muss vielleicht auch dazu sagen, was Russland dort für ein Land war. Das war eine absolutistische Monarchie, also wirklich noch so hardcore. Die Romanov-Dynastie hat eigentlich seit fast 300 Jahren uneingeschränkt geherrscht. Das hat, glaube ich, in den 20er Jahren vom 19. Jahrhundert einen kleinen Versuch gegeben von einer leichte Demokratisierung, also durch die Umwandlung eigentlich so ein kleine konstitutionelle Monarchie, wie man das vielleicht aus Großbritannien dort gekannt hat. Aber es hat auch dort eben schon Ende 19. Jahrhundert hat es noch kein Parlament gegeben wie anderen Monarchien zu dieser Zeit in Europa.
Aber die haben eigentlich gut gelebt, oder, in dem System, in dem Fall.
Also, du meinst Familie?
Ja.
Ja, das Problem war, dass sein Vater relativ früh gestorben ist. Der ist da aus dem Schuldienst entlassen worden, wegen Problem. Und das hat jetzt schon ein bisschen von Krisen. Aber eben, sie sind eigentlich im Adelsstand und sie sind eigentlich gut betucht gewesen, ja.
Einfach ein bisschen kritisch.
Genau. Das Ding war eben, der Vorgänger von Alexander III., Alexander II., der ist 1881 bei einem Attentat ums Leben gekommen. Mhm. Und der Alexander II. Der war so ein bisschen der Reformzar gewesen. Der hat in den 60er Jahren die Leibeigenschaft abgeschafft und auch so ein bisschen Bildungsoffensive gestartet. Und das ist so, der Vater von Lenin ist dort, hat dort viel Hoffnung reingesteckt und ist später enttäuscht worden. Mhm. Der Alexander III. Hat das eigentlich alles wieder so ein bisschen retour getragen und viele Repressionen wieder gestartet. Ein Stichwort ist da auch Tocherana. Das ist eigentlich so ein Sammelbegriff für Geheimdienst und Geheimpolizei, also Inlandgeheimdienst, wo allgegenwärtig war und wo der Lenin auch später noch etwas zu tun hatte damit. Die terroristische Vergangenheit von seinem Bruder, die hat auch Auswirkungen gehabt von Lenin. Er hat wegen dem nicht dürfen in St. Petersburg Jura studieren und musste auf Kasan ausweichen. Und dort ist er dann aber ziemlich schnell wieder von der Uni geflogen, weil er an einem Studentenprotest teilgenommen hat. Was man dort so weiss, er ist nicht ein Rädelsführer gewesen und so, aber eben wegen der Geschichte von seinem Bruder war er politisch vorbelastet gewesen und darum hat man dort nicht viel Toleranz gehalten. Er hat 1891 gleich dürfen abschliessen, sein Examen. Einfach als Externer. Er hat echt Prüfungen ablegen, aber hat quasi sein Jurastudium als Autodidakt absolviert. Er hat in dieser Zeit auf einem Gut von seiner Familie in Samara gelebt, wo sie sich gekauft hat nach dem Tod vom Vater. Und er ist, eben weil seine Vater und ältere Brüder schon tot waren, eigentlich so ein bisschen das Oberhaupt gewesen von der Familie und hat sich so als Gutsverwalter probiert, aber er ist völlig daran gescheitert. Man hat auch nicht so gut können mit den Bauern umgehen und so. Und, ja.
Abgehobene Studenten.
Das Rich Kid. Genau. Ja, nach seinem Studium war er dann als Anwalt tätig. Im 1993 ist er dann auf St. Petersburg gezogen, wo er dann 2 Jahre später verhaftet worden ist, weil er eine staatskritische Zeitung gründen wollte. Er hat sich dort schon beschäftigt mit Marx und so und ist dort schon auf dieser Schiene gewesen. Und er ist er ist im Dezember 1995 verhaftet worden und ist bis Februar 1987 in Untersuchungshaft gewesen. Und ist dann schliesslich für 3 Jahre auf Sibirien verbannt worden. Da muss man vielleicht noch sagen, dass bei diesen Verbannungen hat es zu dieser Zeit offenbar sehr unterschiedliche Härtegrade gegeben. Er hat es eigentlich noch relativ gut gehabt in einem schönen Ort, wo nicht jetzt irgendwie ganzjährig verreist war. wo er alles gut hat können bewohnen schlussendlich. Und seine Frau, die auch verhaftet worden ist, die ist konnte zu ihm nachreisen und die haben eigentlich dort gelebt auf dem Gut.
Also das heisst nicht immer irgendwie Arbeitslager im Gefängnis, sondern mehr einfach, wir wollen dich weg
aus dem
politischen Zentrum.
Das ist ja in Russland, das ist so gross, das ist ja noch gut möglich. Das ist ja in Sibirien, das ist so in Petersburg nicht mehr existent, oder?
Das ist ja weg von der, von der Druckerpresse.
Ja. Und was man jetzt so über die Zeit gelesen hat, hat nicht so ein schlechtes Leben geführt. Er ist so, er gelernt jagen und hat dort sehr Freude daran gehabt. Also wirklich so ein bisschen so ein Landherrenleben, einfach halt ein bisschen einfacher. Was auch noch spannend ist, die Mutter von seiner Frau ist dort auch schon mitgekommen. Und die später, die ist die ganze Zeit, wo er im Exil war, immer dabei gewesen und hat sich um ihn gekümmert, sozusagen. Nach dem Ende von seiner Verbannung hat er müssen dafür kämpfen, dass er kann ins Ausland reisen. Das hat er dann auch schliesslich dürfen. Und er ist dann auf München gezogen, wo er mit anderen Exilrussen und Sozialisten eine revolutionäre Zeit gegründet hat. Die hat der Funke geheissen, Iskra, glaube ich. Und die hat sich so quasi zum Diskussionsforum oder zum Parteiblatt, Parteiorgan von der 1898 in Minsk gegründeten Sozialdemokratischen Arbeiterpartei entwickelt. Die Zeitung ist in München gedruckt worden, mit Hilfe von deutschen Sozialisten. Und über abenteuerlichste Wege nach Russland gebracht wurde. Also so per Schiff irgendwie im Schwarzen Meer haben sie eigentlich mal ein paar Kisten irgendwie anspülen und so. Und ja, sind die irgendwie verteilt worden.
Sehr gut.
Er hat dort also Kontakt aufgenommen mit so Grössen von dieser sozialistischen Bewegung, die unter anderem auch in der Schweiz gelebt haben, wo er aber nicht immer nur einfache Beziehungen zu denen.
Wir sagen ihm ja eh nachher, dass er nicht sehr ein einfacher Mensch war.
Nein, er war auch nicht so ein geselliger Mensch. Also wirklich, wenn er im Exil war, hat es halt die Russen gegeben, die viel in diesen Kaffees rumgehängt sind und sich betrunken haben und so und hitzige Diskussionen geführt. Und er ist halt einfach irgendwie in einem geregelten Leben nachgegangen, ist in irgendwelchen Bibliotheken rumgehängt, hat Schriften studiert und Bücher geschrieben und Artikel geschrieben und so, halt eigentlich so hardcore diszipliniert, oder?
Also ein kleiner Nerd, würde man heute sagen.
Ja, aber genau. Er hat auch 1902 sein erstes Buch veröffentlicht. Also ab 1900 hat er sich so den Decknamen Lenin angegeben. Woher das kommt, das weiß man eigentlich nicht. Und er hat unter dem Pseudonym eben 1902 sein erstes Buch veröffentlicht. Das hat geheißen «Was tun?». Es war eine programmatische Schrift, wo er die ideologischen und strategischen Fragen zu der geplanten sozialistischen Revolution behandelt hat. Und das Buch hat ihn in diesen Kreisen von diesen Exilrussen oder auch Revolutionären in Russland selber so richtig bekannt gemacht. Das war so sein Durchbruch, wenn man so will.
Aber so, zu dem Zeitpunkt ist das auch noch so eine gebildete, komische so Zellengruppierung gewesen, oder?
Ja, das ist quasi fast bis zum Weltkrieg ist das gewesen. Das sind
dann alle
Intellektuelle gewesen.
Ja, am Schluss hat man dann noch die Masse
aktivieren,
auf seine Seite ziehen, oder?
Ja. Ich meine, die haben auch viele so theoretische Diskussionen geführt über Marxismus und wirklich, das kann man sich heute eigentlich fast nicht vorstellen, so verbohrt irgendwelche Theorien und so, ja. Teilweise sehr realitätsfremd, hat man das Gefühl. Nachher ist der Lenin auf London gezogen, wo er eine Zeit lang gelebt hat, wo er auch vor allem in der Bibliothek rumgehängt ist und studiert hat. Dort hat er auch den Trotzki kennengelernt, Leo Trotzki. Und mit dem hat er sich angefreundet dort. Es hat aber eben in der Partei jetzt immer so Querelen gegeben und Vormachtstellungen. Eben vor allem so die Älteren, die in der Schweiz ansässig sind. Plechanov hat der geheissen, der eint. Der hat in der Nähe von Genf gewohnt und der hat plötzlich verlangt, dass die Redaktion von dieser Zeitung, der Funke, noch in Genf ansässig wird. Und der hat sich da auch durchsetzen können. Und Lenin musste auf Genf umziehen, obwohl er dort überhaupt kein Lust drauf hatte, weil er sich eigentlich in London wohl gefühlt. Ja. Und in Genf haben sich der Konflikt zwischen den verschiedenen Protagonisten und Flügel und so verschärft. Sie haben den Parteitag in London da abgehalten 1903, wo man hat wollen, so ein Grundsatzprogramm verabschieden für die Sozialdemokratische Arbeiterpartei. Und dort war zuerst mal die Rede von Bolschewiki und Menschewiki. Das sind ja die zwei Flügel, die sich zerstritten haben von dieser Partei. Der Lenin hat später auch mal zugegeben, dass es mehr um persönliche Differenz gegangen ist, also um inhaltliche, also wirklich so ein bisschen Hahnenkämpfe. Aber es ist auch um die Struktur der Partei gegangen. Eben der Lenin hat die Partei eher als so eine Kaderorganisation von Berufsrevolutionären gesehen, wirklich so eine
Elite-Shoppe
sozusagen. Und die Menschen wollten mehr langsam anfangen, die Arbeiter in Russland mit einbeziehen, also die Arbeiter und auch vor allem die Bauern, weil Russland dort noch ein sehr agrar geprägtes Land war.
Also so ein bisschen die einfach so ein die basisdemokratische so ja, genau. Idee.
So das ist eigentlich so ein bisschen...
Arbeiterröte und so.
Ja, und halt auch so ein bisschen innerparteiliche Demokratie, oder? Das war halt so ein bisschen innersozialdemokratisch und das ist halt mehr so kommunistisch,
ja.
Oder?
Ja, die Umsetzung ist einfach ein bisschen so gewesen, oder? Also eben mit Terror und das hat er ja auch so als legitimes Mittel.
Ja, sicher, ja. Ja, und nach dem Parteitag ist dann in Genf so wirklich absurde Szene gekommen, in dem Buch beschrieben werden, auch wüste Beschimpfungen gegenseitig, also wirklich. Ja, also die Revolutionäre haben sich eigentlich in Genf einmal so in einem Kaffee getroffen, wo Landolt geheissen hat, und nach dem Ausbruch von dem Flügelstreit haben die beiden Fraktionen dort in getrennten Zimmer gegessen. Und der Lenin hat in der Bolschewiki sogar die Weisung gegeben, die Strassseite zu wechseln, wenn ihnen ein Menschewiki entgegenkommt. In Genf.
Gibt es das echt noch? Das Kaffee Landolt?
Das weiß ich nicht. dort ist auch die Freundschaft zum Trotzki zerbrochen. Die haben sich dann erst 1917 wieder versöhnt. So spannend ist. Dann 1905 ist in Russland schon mal eine erste Revolution in Anführungs- und Schlusszeichen ausgebrochen. Hintergrund war der russisch-japanische Krieg. Der hat gedauert vom Februar 1904 bis im Sommer 1905. Und das war eigentlich ein riesen Debakel für Russland. Die Niederlage hat für eine weitere Delegitimierung von der Monarchie gesorgt. Und die war sonst schon unter Druck, eben weil es keine Reformen gegeben hat, keinen Fortschritt. Und die Niederlage ist dann noch einmal oben drauf gekommen. Schon seit Anfang 1905 hat es viele Streiks gegeben für bessere Arbeitsbedingungen. Und unter der Führung von einem Geistlichen, das war der Pater Georgi Capon, sind im Januar 1905 etwa 150'000 Arbeiter Richtung Winterpalais vom Zar in Petersburg marschiert. Und der Marsch, das war eigentlich eine friedliche Demonstration, das ist dann zusammengeschossen worden von den Soldaten vom Zar. Offizielle Angaben vom damaligen Regime haben gesagt, dass 200 Menschen getötet worden sind, aber die Zahl dürfte bis zu 4-mal so hoch sein und es hat tausende Verletzte gegeben. Das Ereignis ist als Petersburger Blutsonntag in Geschichte eingegangen und das Ansehen vom Zar ist durch die harte Reaktion auf einen friedlichen Protest noch einmal stark beschädigt worden. In der Folge ist es zu weiteren Aufständen und Streiks gekommen. Es hat auch Mörder gegeben an Grundbesitzer, also wirklich zahlreiche, an der Tagesordnung heisst es so. Und die Exil-Russen in Genf, die sind von dieser Entwicklung eigentlich völlig überrascht worden. Der Lenin hat von Genf aus zum bewaffneten Kampf aufgerufen. Selber ist er aber erst im November 1905 nach Russland zurückgekehrt. Das hätte er nur machen können, weil der Zar im Oktober ein sogenanntes Oktobermanifest veröffentlicht hat und ein politisches Zugeständnis gemacht hat. Es hat Lockerungen gegeben bei der Zensur und neue liberalere Regeln für die Presse. Und es hat auch eine Teilamnestie gegeben für politisch Verfolgte. Aber die Linie ist trotzdem sofort nach seiner Einreise wieder von der Ochrana überwacht worden. Im Dezember 1905 trifft der Lenin eine weitere Figur, die später noch wichtig werden sollte, das erste Mal, nämlich den Stalin, der dort noch ein stinknormales Parteimitglied war und offenbar keinen besonderen Eindruck hinterlassen hat. Das war bei der ersten gesamtrussischen Bolschewistenkonferenz in Tampere, also im heutigen Finnland. Der Zar hat in dem Oktobermanifest versprochen, das Parlament einzuführen. Aber er hat eigentlich nicht wirklich daran gedacht, die Versprechungen so richtig einzuhalten. Es ist zwar im Frühjahr 1960 die erste Duma gewählt worden, also das Parlament. Aber nach 70 Tagen ist sie vom Zar schon wieder aufgelöst worden, weil er eine geplante Agrarreform wollte verhindern. Bei der zweiten Wahl, die gefolgt ist, haben sich da die Sozialisten zur Wahl gestellt. Die haben die erste Wahl noch boykottiert und haben dann eine Mehrheit im Parlament. Und nach wenigen Monaten ist wieder wegen der geplanten Agrarreform die Duma vom Zar wieder aufgelöst worden. Nachher hat er gedacht, ja, scheiße, das dumme Volk wählt immer das Falsche. für mich. Da hat er das Wahlrecht so abgeändert, dass Städte, landlose Bauern und nicht-russische Minderheiten gegenüber dem russischen Grossbürgertum und dem Adel stark benachteiligt worden ist. Und da hat es nachher eine konservative Mehrheit im Parlament.
Es waren ja nicht mehr so viele, die das entschieden haben. Also, wo die Mehrheit in dem Parlament entschieden haben, oder?
Was?
Das sind, ist nicht mehr so ein grosser Bevölkerungsanteil gewesen, oder?
Ah, nein. Nein, das ist da wirklich so, in England hat man das früher auch gekannt, dass du irgendwie erst ab einem gewissen Vermögen ein Wahlrecht gehabt hast und so. Aber das ist dann noch ein bisschen früher gewesen, glaube ich.
Mhm.
Die Stimmung im Land war immer noch sehr unruhig gewesen in diesen Jahren, eben nach dem, nach der ersten Versuch der Revolution sozusagen, wo so ein bisschen unkoordiniert war. Es gibt da noch ein paar spannende Zahlen. Es hat viele Attentate gegeben auf Beamte und sonstige Regierungsvertreter. Etwa 2.500 in 2 Jahren. Und auf der anderen Seite sind etwa 15.000 Gegner vom Zar getötet worden, 70.000 inhaftiert und 45.000 nach Sibirien verbannt worden. Mitte 1906 hat in 82 von 87 russischen Provinzen das Kriegsrecht gegolten. Und es ist auch zu Pogrom gegen Juden mit über 3000 Toten. Über das haben wir auch schon in der Antisemitismus-Folge schon ein bisschen geredet. Weil nachher dort der grosse Exodus war von den russischen Juden. Und hinter diesen Pogrom haben da so nationalistische, heute würde man sagen, Paramilitärs gesteckt. Die sind auch vom Zar ermutigt worden, gegen Liberale und Sozialisten vorzugehen. Eben, die Lage hat sich wieder zugespitzt. Lenin hätte im Januar 1907 wieder fliehen müssen, weil er gesucht worden ist in Finnland. Und er ist dann nach Genf zurückgekehrt. Später ist er dann nach Paris gezogen. Und die sozialistische Bewegung ist nach der gescheiterten Revolution eigentlich so ein bisschen auf dem Tiefpunkt gewesen.
Er war schon überall gewesen.
Ja, der ist immer noch umeinander, bis auf Söhrenberg.
Was ich mich irgendwie auch mal gefragt habe, ist so das ganze Sibirien oder einfach so das Ostrussland. Wenn man dort dann eigentlich all die Dissidenten so reingespült hat, ist das einfach auch ein sehr konservativer Landstrich gewesen, oder? Hat es dort, weißt du, hört man ja irgendwie nie gross von so Abnabelungsversuchen oder also weißt du, so gegen den zentralistischen russischen Staat oder das russische Reich oder so.
Ja, das weiss ich nicht, wie die wählen.
Oder ich weiss nicht, ob wir einfach nicht über das reden. Wenn wir uns halt über Europa informieren oder so.
Ja, also die Musik spielt halt schon im West, also Moskau und
also die politisch sicher.
Ja,
weißt schon nur einfach rein vom, also eben, vielleicht sind die so konservativ eingestellt gewesen, dass sie halt irgendwie, dass es wie egal gewesen ist, dass jetzt irgendwie dein Staatsoberhaupt irgendwo am anderen Ende von der Welt irgendwie regiert. Ich meine, das sind so riesen die Staaten. Das kann ich mir irgendwie manchmal heute so schon nicht vorstellen.
Kann mir das jetzt auch nach der Lektüre und Beschäftigung mit dem Thema nicht vorstellen, wie man so ein Land kann revolutionieren und die Kontrolle über das Land übernehmen.
Mhm.
Das ist etwas, was ich eigentlich nicht checken kann, wie das geht. Das ist wirklich so gross. Also
Oder wenn dann irgendwo in Vladivostok, ich meine, wenn erfährst du das überhaupt, dass das eine Revolution ist?
Ja, eigentlich so nach 2 Wochen oder so. Ja. Gut, Telegrafenlinie jetzt geben. Gut, wo sind wir gewesen? Genau, eben, der Lenin musste ins westeuropäischen Exil gehen und die Revolutionsbemühungen, also sie sind alle ein bisschen demoralisiert gewesen, da, die Exilrussen, die Intellektuellen. Der Lenin hat jahrelang für einen Boykott von der Parlamentswahlen in Russland ausgesprochen. Die Menschenwiki sind aber immer noch angetreten. Bei den Wahlen 1912 hat auch der Lenin seine Meinung geändert und sind bolschewistische Kandidaten aufgestellt worden. In diesem Jahr hat die Partei auch das erste Mal legal eine Zeitung rausbringen und das war eine Geburtsstunde von der Pravda. Die ist dort das erste Mal rausgekommen. Der Lenin hat beschlossen, auf Polen umzuziehen. Also das war damals Galizien, was zu Österreich gehört hat. in der Nähe von Krakau gelebt und dort ist er auch völlig überrascht worden vom Ausbruch vom Ersten Weltkrieg 1914. Und er ist als Russ unter Spionage, vor allem als politischer Russ, als unter Spionageverdacht geraten. Ist gerade nach Kriegsausbruch verhaftet worden und nach 11 Tagen Untersuchungshaft Ende August 14 freigelassen worden. Und er hat über Österreich in die Schweiz ausreisen und hat sich in Bern niedergelassen. Das ist eben so, das liest man immer wieder in dem Buch, das ich gelesen habe, dass er die Berge sehr geliebt hat und immer ist gewandert und so. Das ist natürlich das Berner Oberland, das er dort kennengelernt hat. Und eben, wie schon angetönt, war er mal in Söhrenberg.
Das ist aber auch noch weg, weil seine Frau krank war, oder?
Ja, ja, genau. Die hat schon vorher, wo sie in Polen waren, hat sie mal müssen zurückgehen auf Bern, sich eine Operation unterziehen. Sie hat irgendwie Morbus irgendetwas gehabt. eine Schilddrüsenerkrankung hat sie
gehabt. Okay.
In Russland selber hat der Kriegsausbruch, wie auch in den anderen Ländern, die dort beteiligt sind, für ein Aufflammen vom Nationalismus gesorgt. Also es sind auch, so wie man das von den Deutschen kennt, mit «Wir fahren nach Paris, hurra, hurra!» So ähnlich ist es auch bei den Russen gewesen. Die Moral ist aber auch schnell weg gewesen, weil man echt völlig nicht gut vorbereitet war auf den Krieg. Es hat viele Niederlagen gegeben, grosse Verluste. Und der Staat hat auf den Krieg wieder mit mehr Repressionen reagiert. Pravda ist im September 14 schon wieder verboten worden, weil sie sich offen gegen Krieg ausgesprochen hat. Der Lenin hat aber weiter agitiert in der Schweiz und in Frankreich hat er viele Vorträge gehabt. Aber dabei ist es eigentlich weniger um den Krieg gegangen als immer noch um Vorherrschaft innerhalb der sozialistischen Bewegung. Und zwar sowohl innerhalb von der russischen, aber auch in der internationalen. Es hat jetzt schon so internationale Sozialistenkonferenzen gegeben. So. Und dass die deutschen Sozialdemokraten zum Beispiel Kriegskredit in Deutschland im deutschen Parlament bewilligt haben, das hat der Lenin schockiert. Weil er ist bis dahin immer davon ausgegangen, dass in Deutschland das grösste revolutionäre Potenzial vorhanden sei. Im September 15 ist es im Zimmerwald im Berner Oberland zu einer berühmten Konferenz gekommen, sozialistische Konferenz. Da gehe ich noch mal kurz darauf ein. Dort hat Trotzki sein berühmtes Antikriegsmanifest entworfen, das mit den berühmten Worten endet: Proletarier aller Länder, vereinigt euch. Das hört man heute noch etwa am 1. Mai. dann ist die Berner Zeit vom Lenin da schon wieder gleich vorbei gewesen. Er ist im 16. auf Zürich gezogen. Inzwischen war er verarmt gewesen. Seine Mutter, die ihm immer wieder Geld geschickt hat aus dem Familienvermögen, die ist inzwischen verstorben gewesen. Und in Zürich hat der Lenin das Leben von vielen verarmten Exilrussen gelebt. Das sind da wirklich sehr bescheidene Umstände gewesen.
Fertig, Rich Kid.
Fertig, Rich Kid. Ja, ist auch langsam genug alt gewesen, gell? in Zürich hat er sein zweites Buch beendet und hat viele Reden gehalten, unter anderem auch im Volkshaus. Während dem Krieg in Russland hat sich die Lage immer mehr zugespitzt. St. Petersburg hat inzwischen Petrograd geheissen, weil St. Petersburg zu deutsch war. Dort sind im Herbst 16 Streiks wieder aufgeflammt. Also die Bevölkerung hat stark unter dem Krieg gelitten. Und für die Finanzierung des Kriegs ist immer mehr Geld gedruckt worden, was zu einer starken Inflation geführt hat. Bis Ende 16 haben sich die Waren um 400% verteuert. Und die Zivilbevölkerung hat unter Nahrungsmittelknappheit gelitten, weil die Lebensmittel vor allem für die Armee verwendet worden sind. Und eben bei diesen Streiks ist immer häufiger eine Kriegsende gefordert worden und aber auch die Absetzung vom Zar. Die Lage hat sich Anfang 17 weit verschlechtert. Es hat wirklich so hungernde Horden gegeben in den Strassen der grossen Städte, die gegen die Politik vom Zar protestiert haben und es ist zu Plünderungen gekommen und auch Gewaltausbrüche.
Das ist doch auch so der berühmte Steckrübenwinter gewesen, oder? Auch in Deutschland.
Ja.
Das war anscheinend so ein richtig harter Winter gewesen.
Ja, das stimmt. Und, aber diesen Leuten ist es vor allem ums Brot gegangen, habe ich vernommen. Sie haben eigentlich mehr Brot gefordert.
Mehr Brot.
Mehr Brot. Genau. Am 23. Februar hat die eigentliche Februarrevolution angefangen. Am Anfang war es ein Streik in den Butilov-Werk, das war ein grosser Rüstungsbetrieb in Petrograd. Und dem Streik haben sich fast alle Industriebetriebe in der Stadt angeschlossen. Und im ganzen Land sind so Arbeiter- und Soldatenräte entstanden. Also es ist so auf Moskau übergeschwappt und so. Und der Zar war gerade unterwegs bei einem Truppenbesuch und er hat natürlich gesagt, man soll doch den Aufstand bitte niederschießen. Der Befehl ist dann nicht mehr wirklich durchgekommen. Längst nicht mehr alle Soldaten und Polizisten haben seine Autorität noch anerkannt. Sie haben sich zum Teil geweigert, die Befehle auszuführen. Der Zar hat dann wieder mal eine Duma auflösen zu diesem Zeitpunkt. Aber man hat sich dann in der Duma selber geweigert, dementsprechend den Dekret Folge zu leisten.
Hm. Mittlerweile reden wir vom Nikolai, oder?
Genau, ja. Das war Nikolai II. Ja. Hätte man vielleicht mal müssen erwähnen. Das Parlament hat sich geweigert, sich selber aufzulösen zu lassen. Und hat unter der Leitung des Duma-Präsidenten ein eigenes Komitee gegründet. Die haben dann auch das Regierungsgeschäft übernommen. Mehrere Regimenter von der Armee haben auf das aber die Seite gewechselt und sind auf der Seite von der Revolution gewesen. Jetzt muss man echt dazu noch sagen, das ist nicht eine sozialistische Revolution gewesen, sondern eine bürgerliche Revolution. Mhm. Also dort sind auch Liberale und so dabei gewesen, zusammen mit den gemässigten Sozialisten und so, die sich dort eigentlich zusammengeschlossen haben.
Also ist es mir noch darum gegangen, wer jetzt da die Revolution für sich entscheidet oder wer sich da an den Kopf kann schwingen.
Dort ist es vor allem auch darum gegangen, den Zar abzusetzen, würde ich sagen, und eben mal wirklich demokratische Reformen durchzuführen. Der Zar ist da am 1. März aufgefordert worden, abzudanken. Der hat das zuerst noch mit neuen Zugeständniswellen verhindern, aber es ist ihm dann beschieden worden, dass es für das ist spät sei. Zuerst hat noch seine Brüder ihm nachfolgen als Zar, aber der hat er verzichtet. Und das war eigentlich auch der Zeitpunkt, wo die 300-jährige Herrschaft der Romanows in Russland geendet hat. Nikolai ist mit seiner Familie auf Sibirien verwandt worden. Knapp ein Jahr später ist die ganze Familie von den Bolschewisten, die an der Macht sind, ausgelöscht worden. Nach der Abdankung vom Zar haben sich eigentlich so zwei politische Machtzentren ausgebildet. Einerseits eben das Parlament, Duma. Und andererseits der Petrograder Sowjet, das war so ein Soldat- und Arbeiterrat, der ist von anderen Sowjets im Land als so Autorität anerkannt worden. Und was auch noch lustig war, eben so von wegen Revolutionstheorie und so, die Menschewiki, die haben dem Ganzen eigentlich so ein bisschen zugeschaut, weil die haben so ganz nach Marx sind die Ansicht gewesen, dass nach der feudalen Monarchie die bürgerlich-kapitalistische Demokratie folgt und erst die kommunistische Revolution. Das ist so die historisch korrekte Abfolge für so einen revolutionären Prozess. Und den tut man doch bitte auch abwarten.
Die sind das im Salon gehockt und haben eigentlich dem Schauspiel ein bisschen zugegeben.
Ja, und haben es abgeglichen mit dem Marx. So.
Ob der Zeitplan noch stimmt.
Ja.
Noch geil.
Ja, sie haben dann wirklich so ein bisschen den liberalen Bürgerlichen das Feld überlassen in der Duma und am 2. März ist die provisorische Regierung eingesetzt worden. Die hätte eigentlich Russland im Herbst so Neuwahlen führen und so. Oder aber ist aber noch etwas dazwischen gekommen. Im Zug von diesen Ereignissen in der Heimat haben viele russische Exilanten wollen zurückkehren, so also auch der Lenin. Und das ist aber während dem Krieg halt nicht ganz einfach gewesen, das Reisen auf Russland von der Schweiz aus. Und da sind wir wieder bei einer Geschichte, die du schon mal erwähnt hast.
Und da erwähnt
es ist die Idee aufgekommen, das Deutsche Reich um eine Transiterlaubnis zu bitten. Und die später Schweizer Sozialisten Robert Grimm und Fritz Platten, die haben mit der deutschen Botschaft in Bern über eine so eine Erlaubnis für Lenin verhandelt. Dort war ja auch noch ein Bundesrat involviert, oder? Haben wir mal gelernt.
Nicht wahr, ja.
In Folge Nummer 13 haben wir das nachher hören.
Das war die Februarfolge, oder?
Genau, ja.
Mhm.
Die Deutschen haben ein Interesse gehabt, immer nach Kriegsgegner Russland weiter zu schwächen, was durch eben die revolutionären Absichten von Lenin durchaus möglich war. Und sie haben dann eingewilligt, es hat bestimmte Bedingungen gegeben, sie müssen irgendwie zwei Offizier Deutsche an Bord sein und die Revolutionäre haben nicht dürfen reden mit denen und so. Und der Zug war auch versiegelt durch die ganze Fahrt. Die Reise hat am 9. April in Zürich angefangen. Dort ist es am HB offenbar so ziemlich tumultuöse Szene gekommen. die einen haben die Lenin als Verräter beschimpft, weil er mit den Deutschen den Deal eingegangen ist. Von anderen ist er begeistert verabschiedet worden und so. Und in Schaffhausen ist die Delegation, das sind etwa 30 Leute, glaube ich, sind in den plombierten Zug eingestiegen. Und sind 6 Tage gefahren auf Rügen, eine ostdeutsche Insel. Und von dort aus sind sie mit der Fähre auf Schweden weitergegangen.
Also immer noch in dem Zug? Oder in dem Wagen einfach?
Das weiß ich gar nicht. Gute Frage. Auf jeden Fall ist der Stockholm empfangen worden wie ein Popstar. Der Bürgermeister von Stockholm hat ihn gerade zum Morgenessen eingeladen. Im Lenin war das nicht so angenehm, er hat kein Interesse gegeben, aber die Zeitungen sind offenbar ziemlich aus dem Häuschen, wo der Lenin gekommen ist. Also der hat dort wirklich so einen Namen gehabt. Und nachher ist er weitergegangen auf Petrograd wieder mit dem Zug und die Fahrt hat wieder 2 Tage gedauert, weil man dort hat müssen und Potmisch Meerbusen rundherum gehen. Kurz nach seiner Ankunft in Petrograd hat er sich gerade mal offiziell gegen die provisorische Regierung gestellt, die dort am Ruder war, und hat ihre sozialistische Revolution gefordert. Etwas, was er immer propagiert hat, war die Enteignung der Grossgrundbesitzer und die Verteilung des Landes an die Bauern. Und es ist rasch populär geworden, auch wie gesagt, Russland sehr agrarisch prägt zu dieser Zeit. Es hat sehr viele Bauern gegeben. Und ohne die hast du eigentlich keine Revolution können machen.
Also, und die Übergangsregierung, die hat es gar nicht mehr so präsent jetzt gehabt mit so einem.
Nein, die haben es, glaube ich, vor allem. Also,
das eigentlich. Agrarreform oder so.
Ja, aber nicht so radikal, oder? Die haben sich halt vor allem auch darum gekümmert, den Krieg weiterzuführen. Der war immer noch am Laufen gewesen, oder? Und eben so künftige Staatsform wahrscheinlich auszuarbeiten und eben die Neuwahlen vorzubereiten. Und der Lenin hat auch immer wieder zu Streiks aufgerufen und für Chaos gesorgt. Und schließlich sind die Bolschewiken und ihre Pravda von der provisorischen Regierung wieder verboten worden. Im Lenin ist das Verfahren wegen Hochverrat angedroht worden, weil er sich immer wieder gegen Krieg ausgesprochen hat. Und auch seine Vorgeschichte mit dieser Fahrt durch Deutschland durch. Und er hat aus Angst vor der Todesstrafe ist er dann wieder in den Untergrund gegangen. Es hat im August einen gescheiterten Putschversuch gegeben von rechts, von einem General. Und dann ist die Bevölkerung weiter zum Linksruck gekommen. Und die Wahlen zum Sowjet in Petrograd und in Moskau, wo auch dort umeinander sind, sind von den Bolschewiki gewonnen worden. Und der Trotzki ist der Vorsitzende von Petrograd Sowjet geworden. Und das ist zu dieser Zeit, eben weil er so eine grosse Autorität im Land hatte, eine Schlüsselposition gewesen im Russland zu dieser Zeit. Und dann haben da schon die Vorbereitungen angefangen für die sozialistische Revolution. Es ist ein militärisches revolutionäres Komitee gegründet worden, MRK. Das ist sozusagen die Armee geworden von den Bolschewisten. Und der Umsturz ist eigentlich ziemlich reibungslos vonstatten gegangen, vergleichsweise. Die provisorische Regierung ist im Oktober gestürzt worden, weil ihr auch die Unterstützung vom Militär gefehlt hat. Lustigerweise haben die Generäle gehofft, dass nach einer bolschewistischen Revolution dass die schnell wird scheitern und man nachher eine Militärdiktatur errichten kann. der Plan ist leider nicht so ganz aufgegangen. Also die haben vor allem auch mal wollen, die scheiß provisorische Regierung haben, oder, aus ihrer Sicht. Noch ein bisschen Chaos und so, und dass das Militär kann, Freunde, wir sorgen da jetzt für Stabilität und ja, genau. Der Lenin ist über Nacht Vorsitzender des Rates der Volkskommissare worden. Das war quasi der Regierungschef in Russland. Es gibt dort noch eine Episode, wo er offenbar im Trotzki mal vor versammelter Mannschaft gesagt hat, er soll doch Regierungschef werden und so. Und das ist dann als ziemlicher Afro empfunden worden, weil eigentlich klar war, dass der Trotzki als Jude niemals Regierungschef werden kann in Russland. So ein bisschen vergiftetes Angebot sozusagen. Wir haben in der ersten 1918-Folge, Folge Nummer 9, haben wir ja schon mal über einen separaten Frieden zwischen Deutschland und Russland geredet. Die Bolschewisten haben da schnell mal Friedensverhandlungen aufgenommen mit Deutschland. Die sind am 3. März 1918 im Abkommen von Brest-Litovsk gemündet und ist der Krieg mit Deutschland beendet worden. Der Lenin hatte innerhalb der eigenen Partei schon Schwierigkeiten gehabt, Zustimmung für den Friedensvertrag zu finden, weil grosse Gebietsverluste für Russland dort drin waren. Und auf das aber ist auch seine Regierungskoalition mit den linken Sozialrevolutionären, haben die sich genannt, das war eine andere linke Partei, gewesen, die ist zerbrochen. Und der Bürgerkrieg, der dort schon so ein bisschen am Toben war, zwischen der Roten Armee und der Weißen Armee, wie man so sagt, der ist eher befeuert worden als bremst durch den Friedensvertrag mit den Deutschen. Ja, schon kurz nach der Oktoberrevolution hat Lenin probiert, die russische Wirtschaft in eine zentrale Planwirtschaft umzuwandeln. Sind bis Anfang 1918 alle Banken verstaatlicht worden. Eigentlich wollten die Bolschewisten das Geld als Zahlungsmittel komplett abschaffen. Und sie haben es nicht per Dekret können abschaffen. Und darum haben sie den Trick entwickelt, dass sie einfach mit zusätzlichem Gelddruck bis 1922 Hyperinflation herbeigeführt haben, wo alles Geld, das man war, entwertet hat.
Sehr intelligent. Also was haben die wollen? Einfach nur noch so Lebensmittelmarken und...
Ja, eigentlich kein Geld mehr wollen.
So Bezugsscheine.
Dann die Eignung ist weitergegangen, als sie nicht nur Banken betroffen waren. Sie haben so einen Plan entwickelt für die Verstaatlichung von der Industrie. Das ist der sogenannte Oberste Wirtschaftsrat. Der hat dann die Eignung von allen privaten Unternehmen eigentlich umgesetzt. Die Eigentümer haben in der Regel ihre Betriebe müssen entschädigungslos abtreten und die Firmenvermögen sind vom Staat eingezogen worden. Und oder das ist ja ein bisschen das Tragische an dieser Revolution. Der Lenin selber hat ja stark unter der Repression gelitten unter dem Zarenregime. Aber kaum sind sie selber an der Macht gewesen, haben sie zum Macht kontrollieren die Rote Armee gegründet und auch keinen Polizeicheck gehabt, der ziemlich grausam vorgegangen ist. Ein Beispiel ist, es hat Mitte 18 ein Attentat gegeben von Lenin, wo er zwei Schüsse abbekommen hat. Und die verhaftete Attentäterin ist nach einem kurzen Verhör von der Check ohne Gerichtsverfahren exekutiert worden. Es hat auch Widerstand gegeben, natürlich nach den Umwälzungen, Enteignungen und so weiter gegen die neue bolschewistische Regierung. Der Trotzki ist als Volkskommissar für Kriegswesen eingesetzt worden und hat eben die Rote Armee angeführt. Aus dem aus hat sich eben der Bürgerkrieg entwickelt zwischen der Roten und der Weißen Armee. Der ist bis 1921 hat er angedauert, Ende 1921, und war extrem blutig gewesen. Die Weiße Armee, das sind eigentlich so ein bisschen die bürgerlichen Demokraten gewesen, die Liberalen sozusagen. Sie sind massiv unterstützt worden von den USA, Großbritannien und anderen Staaten. Und es hat dort auch so der rote und der weiße Terror gegeben. Also man hat da wirklich so auf Abschreckung gesetzt, durch Massenexekutionen und so weiter. Der rote Terror ist vom Lenin auch, wie du schon gesagt hast, wie sagt man dem, legitimiert worden. Es gibt ein Zitat, das lautet: organisiert umgehend Massenterror, erschießt und deportiert die Hundertschaften von Prostituierten, die Soldaten in Trunkenbolde verwandeln, genauso wie frühere Offiziere etc. Also wirklich kommen. Sonst hat sich der Lenin im Bürgerkrieg weitgehend auf die politische Führung konzentriert. Er hat überhaupt keine Militärexpertise gehabt und so. Also er war wirklich ein totaler Noob gewesen, offenbar. Und er hat irgendwann schon gesagt, es sei jetzt die Sportfreien noch militärische Kenntnisse zu erwerben. Dort ist ja eigentlich wirklich die grosse Figur, also gross, ja, Anführungs- und Schlusszeichen, die prägende Figur von dem Bürgerkrieg ist ja der Trotzki, wo dem sagt man ja so militärisch, wie soll man dem sagen, Geschick nachher. Dann ist er schnell mal zu Ende gegangen mit dem Herr Lenin. Er hat im Mai 1922 einen ersten schweren Schlaganfall erlitten. Es sind weitere gefolgt. Das habe ich auch krass gefunden. Er lag im November und Dezember 1922 hat er 7 Schlaganfälle gehabt. Und am 30. Dezember 1922 ist eigentlich die Union erst offiziell ausgerufen worden. Also das ist eigentlich das Gründungsdatum. Der Lenin ist dort nicht mehr öffentlich auftreten. Es gibt auch Bilder von ihm, die also wirklich ziemlich erschreckend sind, wo er halt ja, so ein bisschen verzogene Gesichtszüge hat und so durch den ganzen Schlaganfall.
Das habe ich auch mal gesehen.
Aber er ist einfach so ein bisschen abgeschottet worden und ist schließlich auch am 21. Januar 1924 im Alter von nur 53 Jahren gestorben.
So in dieser Phase hat er ja auch so ein bisschen seine, der Stalin, sein Ziehsohn ihn einigermaßen unschön entmachtet, oder?
Ja, der Stalin war Generalsekretär von der Partei und es hat dort einen ziemlichen Machtkampf gegeben mit dem Trotzki und dem Nachfolger, wo dann eben der Stalin für sich entschieden hat. Ja, das war das Leben von Herrn Lenin und die russische Revolution. Ich weiss nicht, eben der Stalin, der hat das Ganze wirklich noch auf eine andere Stufe gebracht. Oder? Was ich so ein bisschen beim Lesen vom Buch gedacht habe, ist gewesen, eben so die Repression unter dem Zar, die war schon extrem gewesen, aber die Sowjets, die haben es da wirklich noch einmal, die haben da noch eine Schippe draufgelegt, oder? Also Verbannung in Sibirien war eigentlich quasi ein Todesurteil in der Sowjetunion, größtenteils. Das war eigentlich eine Todesstrafe auf Ziel gewesen, wenn man echt Leute verhungern oder verfrieren oder weiss doch gar nicht was. Und auch eben der grosse Terror in den 30er Jahren unter dem Stalin, wo wirklich tausende Menschen ausgelöscht worden sind, ganze Familien und so. Ja, das hat es beim Zar halt in dieser Form schon nicht gegeben. Von dem her muss man sagen, also ich finde halt, so das Anliegen von diesen Russen nach einer Revolution in diesem Zarenreich, finde ich völlig berechtigt. Was sie daraus gemacht haben, ist eine totale Vollkatastrophe.
Ja. Also, er muss, also fürs Volk einfach, ja.
Ja, ja, um das hat es eigentlich gehen, oder?
Ja, ich frage mich manchmal auch ein bisschen, bei so diesen marxistisch-leninistischen da Revolutionstheorien. Aber inwiefern es dort dann überhaupt auch irgend so um einen demokratischen Anspruch überhaupt gegangen ist, oder? Oder
bei Marx ist es nie um einen demokratischen Anspruch
gegangen. Oder einfach so, dass aber dann. Das ist ja dann schon mehr einfach so eine Systemtheorie einfach, oder?
Ja, ja. Aber eben, Demokratie ist eigentlich gar nicht vorgesehen, sondern es ist halt echt Planwirtschaft und allen geht es gut, oder?
Ja.
Und alle sind glücklich und zufrieden und haben genug Essen und so und alle sind gleich viel wert und so, aber ich meine, es hat noch niemand geschafft, das System 1-2 umzusetzen, oder so. In der menschlichen Natur wahrscheinlich auch bis zu einem gewissen Punkt widerspricht. Also widerspricht.
Ja. Gut.
Ab einem gewissen Punkt, wenn du so eine Revolution machst, geht es echt nur noch um den Machterhalt. Oder? Das sieht man ja im Stalin seinen Terror. Das war echt totale Paranoia gewesen, oder? Weil er einfach Angst hatte, dass irgendjemand könnte das Leder gehen. Dann hat er echt alle noch killen.
Ja. Ja, ich habe das Gefühl, irgendwie zu dieser Zeit hast du auch gar noch nicht so die Vorstellung vielleicht gehabt, eben von einer wirklich so einer funktionierenden Demokratie, so à la One Man, One Vote und so.
Ja.
Also wir tun das so bottom-up eigentlich die politische Gestaltung machen. Ich meine, das hast du dann, also... Ja, aber ich kann mir sich das gar nicht vorstellen zu dieser Zeit.
Ja.
Das ist ja wirklich gerade noch so, ja, überall ist halt irgendwie so ein Zar oder König oder Kaiser oder was auch immer irgendwie an der Macht gewesen, wo die meisten ja dann auch irgendwie familiär irgendwie noch verbandelt sind und.
Nein, ja, aber Russland ist jetzt halt schon noch ein Extrembeispiel gewesen unter der europäischen Monarchie, wo es halt wirklich noch so Hardcore-Absolutismus gewesen ist, ja. Eben, ich meine, der Nikolai II., der ist eigentlich auch eine tragische Figur in dieser Geschichte, oder? Es gibt viele Historiker, Also eigentlich sind sich Historiker einig, dass die Revolution niemals so erfolgreich gewesen wäre, wenn er früher so ein bisschen auf liberale Reformen gesetzt hat, wie zum Beispiel in Deutschland der deutsche Kaiser unter dem Bismarck, mit dem Bismarck zusammen.
Mhm.
Was man muss sagen, in Deutschland hat es auch eine Revolution gegeben, trotzdem, oder? Aber das war ja mehr eigentlich wegen der Kriegsniederlage gewesen, als wegen etwas anderem.
Mhm. Also und ist ja dann noch vergleichsweise gemächlicher verlaufen, könnte man sagen.
Ja,
also, obwohl auch das ja nicht.
Nicht on the long run.
Ja, haben wir auch so gesehen. Ja,
ja, es hat wenigstens eine Demokratie gegeben, die ja, nicht funktioniert hat, aber das hat ja andere Gründe gehabt,
ja.
Weil sie eigentlich niemand wollen. Mhm. Oder viele nicht haben wollen. Ja. Ja, dann würde ich sagen, machen wir da Schluss. Und in einem Monat gibt es die nächste 19-18 Folge.
Mhm.
Zum noch geheimen Thema. Also, ja. In dem Fall. Und
eine schöne Woche.
Tschüss zusammen. Welcome to 1980.